die Verse 65 bis 72. Du tust Gutes an deinem Knecht, o Herr, nach deinem Wort. Lehre mich rechte Einsicht und Erkenntnis, denn ich habe deinen Geboten geglaubt. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber befolge ich dein Wort. Du bist gut und tust Gutes. Lehre mich deine Anweisungen. Die Hochmütigen haben Lügen gegen mich erdichtet. Ich aber befolge von ganzem Herzen deine Befehle. Ihr Herz ist stumpf wie von Fett, doch ich habe meine Wonne an deinem Gesetz. Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Anweisungen lerne. Das Gesetz, das aus deinem Mund geht, ist besser für mich als Tausende von Gold- und Silberstücke.
Ja, vielen Dank für die wunderschönen Lieder heute Morgen schon im Gottesdienst. Es war schon eine ganz eigene Predigt, was da auch an Evangelium, an Inhalt weitergegeben wurde. Ich werde nur noch manches ergänzen können, sofern meine Stimme mitmacht. Ihr hört es. Ich hoffe es, sie hält noch ein wenig durch heute Morgen. Ähnlich wie der Mount Everest, alle Gipfel im Himalaya überragt von der Höhe her. So könnte man sagen, überragt auch der Psalm 119, alle anderen Psalmlieder in unserer Bibel. Er ist so voll, so weit, so hoch, so groß wie kein zweiter Psalm. Und deshalb wollen wir uns heute Morgen auch noch mal mit einigen Versen aus diesem Psalm beschäftigen und einiges entdecken, was wir gerade auch schon gesungen haben. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Wir hatten letztes Mal schon mal ein bisschen mit diesem Psalm uns auseinandergesetzt, wo es um das Thema ging, nur bei Gott kommt meine Seele zur Ruhe. Wir haben gesehen, wie dieser Psalmschreiber so tief in seinem Gott geruht hatte, wie er sich darin festgehalten hatte, wie seine ganze Hoffnung in ihm gegründet war. Heute wollen wir ein bisschen ein anderes Thema anschauen. Es geht eben um diesen Zusammenhang zwischen meinem Denken über Gott und dem, wie ich mein Leben als Christ lebe, wie es sich im Alltag auswirkt. Und dafür ist der Psalmschreiber von Psalm 119 uns, glaube ich, ein großes Vorbild. Wenn man diesen Psalm ausführlicher studiert, fällt nämlich auf, durch die ganzen 176 Verse hindurch entdecken wir eine ganz enge Verzahnung zwischen dem Wort, das er glaubt, das er in seinem Herzen hat, und seinem Leben, das das immer wieder auch widerspiegelt. Zum Beispiel eine Kostprobe in Vers 4 und 5. In Vers 4 sagt er, du hast deine Befehle gegeben. Warum? Dass man sie eifrig befolge. Und in Vers 5 sagt er dann, was dieses Wissen um Gottes Gebote, um den Wert von Gottes Gebote in seinem Leben zur Auswirkung hat. O, dass meine Wege dahin zielten, deine Anweisungen zu halten. Das ist sein größter Wunsch. Meine Wege sollen sich daran festmachen. Was ich tue in meinem Leben, soll gegründet sein auf diesem Wort. Also der Psalmschreiber, er war nicht nur theoretisch in seinem Kopf mit Gottes Wort verbunden und verknüpft, sondern seine Überzeugungen, man könnte sagen seine Dogmatik, die hatte sich in seinem Alltag sichtbar ausgewirkt. Und in der heutigen Predigt wollen wir einige seiner Überzeugungen, die wir in diesem Psalm finden, anschauen, schauen, wie sie sein Leben geprägt haben und wie sie auch unseren Alltag verändern dürfen. Das Thema wurde ja schon genannt, wie mein Gottesbild, mein Denken über Gott, mein Christsein prägt. Der Psalmschreiber eröffnet diesen Psalm mit zwei Seligpreisungen. Wenn ihr hineinschaut in die Verse 1 und 2, finden wir zweimal dieses Wohl, dienen oder glücklich ist der. Wir kennen das auch aus dem Matthäus-Evangelium. Glücklich ist der und dann folgt, wen er als glücklich bezeichnet. Wohl denen, die im Weg untadelig sind, die wandeln nach dem Gesetz des Herrn. Wohl denen, das zweite Mal, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auch kein Unrecht tun und auf seinen Wegen gehen. Damit stellt er quasi eine Art Prototyp, ein Muster dessen vor, was im Folgenden den ganzen Psalm ein bisschen durchdringt. Zunächst kommt immer das, wie er über Gottes Wort denkt, und dann zeigt er das auf, was es in seinem Leben für eine Auswirkung hat. Wir sehen in diesem Psalm besonders, das Halten der Gebote Gottes war für den Psalmschreiber keine Last. Es war für ihn nichts Schweres, sondern es war für ihn pure Leidenschaft. Es bedeutete für ihn höchstes Glück, sich daran zu orientieren, was Gott für richtig und für gut hält. Und auch für uns heute, glaube ich, ist es so wichtig, dass das Beachten der Gebote, der Worte Gottes nicht zu einer Last wird, dass es nicht in Anstrengung für uns ausarbeitet, das uns zu schaffen macht, das uns vielleicht beinahe sogar erdrückt. Beschäftigung mit Gottes Wort, das Ernstnehmen von dem, was wir hier drin lesen, soll auch bei uns Freude, soll Glück bewirken in unserem Leben. Warum? Weil wir es ja nicht aus eigener Kraft bewerkstelligen müssen. Wir müssen es nicht aus uns heraus erfüllen. Jesus hat es schon erfüllt an unserer Stelle. Und jetzt ist das Schöne, das macht der Hebräerbrief mal so deutlich, möchte Gott dieses Gesetz, dieses Gebot auf unsere Herzen schreiben. Es ist seine Arbeit, die er in uns tut, wenn wir uns damit beschäftigen. Und die Frage ist an dieser Stelle hier in diesem Psalm, woher kommt nun diese Freude des Psalmisten über Gottes Wort und Gebote? Auch ihm war diese Freude sicher nicht angeboren. Nein, sie kam nicht von ungefähr. Ich glaube, sie hängt sehr eng zusammen mit dem, wie er über Gott denkt. Hängt sehr eng zusammen mit seinem Gottesbild, mit seiner Gottesbeziehung. Denn aus jedem dieser 176 Verse spricht ein Verfasser, dessen Herz zutiefst erfüllt war von Dankbarkeit diesem großen Gott gegenüber. Ständig staunt er über Gottes unbegreifliches Handeln in seinem Leben. Er jubelt über die Größe und Herrlichkeit Gottes, wie wir es auch im Chorliedern gehört haben, wie Gott gerühmt wurde. Und schließlich jubelt er auch immer wieder über Gottes gute Gebote, weil er darin die perfekte Bedienungsanleitung für ein Leben auf dieser Erde findet, das er in seinem Alltag umsetzen möchte. Schauen wir uns also einen ersten Punkt an, eine erste Überzeugung, die ihn geprägt hat, sein Denken über Gott. Die Verse dazu haben wir schon gehört von Michael. Verse 65 bis 72 finden wir das so schön zusammengefasst. Gott ist gut. Das ist seine Überzeugung. Gott ist gut und sein Handeln an uns ist ebenfalls gut. Sein Gottesbild ist also geprägt zunächst von einem guten Gott, der nicht nur als Person gut ist, sondern auch in seinem ganzen Handeln sich als gütig erweist. Besonders Vers 65 und Vers 68 fassen das nochmal gut zusammen. Du tust Gutes an deinem Knecht, 65, o Herr, nach deinem Wort. Und Vers 68, du bist gut und tust Gutes. Lehre mich deine Anweisungen. Er hatte einen guten Gott vor Augen. Er wusste, dass Gott in seinem Leben Gutes tut. Es liegt zum einen an Gottes grundsätzlichem Wesen. An ihm ist kein Schatten, nichts Schlechtes ist bei ihm zu finden. Alle seine Worte, alle seine Taten sind immer nur rein, immer nur perfekt, immer nur vollkommen. Alles, was er tut, ist wunderbar für uns. Das heißt, genau das, was im zwischenmenschlichen Bereich uns oft so viel Mühe macht, die Unzuverlässigkeit auch der Leute vielleicht, ist bei Gott ganz anders. Er ist so treu, er hält sich an sein Wort und er ist so gut zu uns. Nun ist es bei uns aber so, es ist sehr leicht, vom guten Gott zu reden, wenn die Sonne scheint, so wie heute. Wenn alles den Berg hinauf fließt, das Wasser, wie man so schön sagt, wenn das äußere Glück passt, wenn die Finanzen stimmen, wenn die Freunde da sind, wenn das Leben es gut mit uns meint. Anders sieht es jedoch aus, wenn dunkle Wolken in unserem Leben aufziehen, wenn Zeiten der Prüfungen kommen, der Schwierigkeiten, wenn Sorgen uns befallen, wenn Ängste uns Not machen. Was bleibt dann noch übrig von unserem guten Gottesbild? Glauben wir dann immer noch an einen guten Gott? Dem Psalmisten waren solche dunklen Zeiten nicht fremd. Er hatte sie auch erlebt und durchgemacht. Und dennoch entdecken wir bei ihm, der gute Gott war für ihn nicht nur auf die Sonnenzeiten des Lebens beschränkt, sondern auch in den dunklen Tälern. In den schmerzhaften Erfahrungen wusste er sich von einem guten Gott getragen. Auch dort war Jahwe für ihn ein guter Gott. Ja, mehr noch, der Psalmschreiber erkennt sogar gerade in diesen Schwierigkeiten, in diesen mühsamen, schweren Zeiten Gottes gütiges und treues Handeln an ihm. Zum Beispiel in Vers 75 sagt er so schön: Herr, ich weiß, dass deine Bestimmungen gerecht sind und dass du mich in Treue gedemütigt hast. Wer von uns würde Demütigung als Treue Gottes bezeichnen? Ist das das Naheliegendste, was wir empfinden, wenn uns jemand demütigt? Wie kommt er zu dieser Einstellung? Warum bewertet er seine missliche Lage so positiv? In Vers 71, paar Verse vorher, gibt er uns ein bisschen Antwort darauf und sagt: Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde. Warum? Jetzt bringt er eine Begründung. Damit ich deine Anweisungen lerne. Die Demütigung, die schweren Zeiten hatten für ihn einen Lerneffekt. Sie waren dazu da, um ihm etwas Lebenswichtiges beizubringen, nämlich Gottes Anweisungen noch besser zu kennen, zu verstehen und zu lernen. Der Psalmist erkennt seine Notsituation also als eine erzieherische Maßnahme Gottes an, die zwar momentan wehtut, die ihm schmerzt, aber doch auf lange Sicht sehr, sehr hilfreich ist. Und auch wenn es nicht immer leicht anzunehmen ist, diese schweren Zeiten, so gilt dasselbe doch auch für unser Leben. Immer dann, wenn wir mit diesem göttlichen Blick auf unser Leben zurückschauen, wo wir durch Täler gegangen sind, dann werden wir feststellen, dass Gott nicht selten gerade in diesen stürmischen Zeiten die Leiden dazu gebraucht hat, um uns noch näher zu ihm zu holen, um unseren Charakter zu formen, um uns noch ähnlicher ihm zu machen. Spurgeon sagte einmal sinngemäß hierzu, dass die Verheißungen Gottes im Feuerofen der Bedrängnis am hellsten leuchten. Im Feuerofen der Bedrängnis. Da, wo es uns am schwierigsten fällt, da, wo wir am wenigsten selber in der Hand haben, da leuchtet es am größten auf, dass Gott immer noch den Überblick behält über unser Leben. Und wie entscheidend dabei unsere eigene Einstellung ist, in diesen Zeiten, in diesen Krisenzeiten, das zeigt Werner Wiersbe in einem Zitat sehr schön auf. Er sagt, was das Leben mit dir macht, hängt davon ab, was das Leben in dir vorfindet. Was das Leben mit dir macht, hängt davon ab, was das Leben in dir vorfindet. Wenn das Wort Gottes in deinem Verstand und deinem Herzen lebt, dann kann Bedrängnis und Trübsal das Beste aus dir herausholen. Wenn nicht, bringt sie vielleicht das Schlechteste in dir zum Vorschein. In der Schule des Leidens bekommt niemand ein Abschlusszeugnis. Bitte daher Gott, dich zu lehren, was du lernen sollst in den stürmischen Zeiten deines Lebens. Er macht es schön deutlich, es liegt sehr viel an uns und unserer Einstellung, wie wir die stürmischen Zeiten in unserem Leben bewerten. Es gilt auch hier immer wieder, den richtigen Blick für die Wirklichkeit Gottes einzunehmen. Denn unsere eigene Wirklichkeit, die zeichnet uns manchmal ein anderes Bild. Die zeichnet uns manchmal etwas anderes als das, was Gott eigentlich damit vorhat. Wie er den Überblick über unser Leben hat. Wie schön wäre es, wenn wir gerade auch in Notzeiten das erkennen könnten. Unser Gott ist auch dann gut. Er ist auch in diesen Zeiten ein guter Gott in allem, was er tut. Dass Gott gut ist, gilt nicht nur für ihn als Person, sondern auch für seine Worte, für das, was er weitergibt in der Bibel, die wir vor uns liegen haben. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, zur zweiten Überzeugung, die diesen Psalmschreiber geprägt hat. Ich weiß, dass Gottes Wort zuverlässig ist. Das war ein weiterer Punkt in seinem Leben. In den folgenden Versen unterstreicht er diese Überzeugung. Zum Beispiel Vers 89. Auf ewig, o Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln. Deine Treue währt von Geschlecht zu Geschlecht. Auf ewig, Herr, steht dein Wort fest. Es ist unvergänglich, egal was passiert. Vers 138 lesen wir, du hast deine Zeugnisse in Gerechtigkeit verordnet und in großer Treue. Gott und sein Wort, sie sind unwahrscheinlich treu. Vers 142, deine Gerechtigkeit bleibt für immer bestehen, da ist nichts zu rütteln, da wird sich nichts ändern, auch in 100 Jahren nicht. Und er schreibt weiter, dein Gesetz ist wahr und zuverlässig. Wie schön, auf Gott können wir uns 100% verlassen. Sein Wort, es ist unumstößlich. Sein Wesen und seine Bestimmungen sind unwandelbar. Gott hat sich selber so fest an sein Wort gebunden, dass er auch immer wieder selber nach den Prinzipien, nach den Anordnungen dessen handelt, was er uns hier drin offenbart hat. Und damit ist Gott eben viel, viel zuverlässiger als wir Menschen, als du, als ich. Er ändert nicht mal schnell seine Meinung. Und es ist was Wunderbares, wie wir uns auf ihn verlassen können. Und weil Gott keine Lügen kennt, weil er sich selber nicht verleugnet, ist bei ihm ein Ja immer ein Ja und ein Nein immer ein Nein. Jesus selber sagt in Lukas 21, Vers 33, selbst wenn Himmel und Erde vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Und deshalb ist es auch für diesen Psalmschreiber hier so ein Genuss, sich immer wieder in das Wort Gottes zu vertiefen. Für ihn ist es auch klar, ich kann die Worte der Bibel nicht von seinem Verfasser trennen. Es gehört untrennbar zusammen. Er unterstreicht es unter anderem dadurch, dass er viele Attribute, die er auf Gott verwendet, genauso auf Gottes Wort anwendet. Zum Beispiel sagt er eben, beide sind gut. Gott ist gut und sein Wort ist gut. Vers 68 sagt er, Gott ist gut. Vers 39 zum Beispiel, die Gebote sind gut. Beide, sagt er aber auch, sind gerecht. Vers 137 sagt er, Gott ist gerecht. Vers 75 sagt er, sein Wort ist auch gerecht. Und es geht gerade so weiter, wir könnten da noch fortsetzen. Beide sind ewig, beide sind zuverlässig, Gott und sein Wort. Für ihn war es sonnenklar, Gott und sein Wort können wir nicht trennen. Obwohl es heutzutage immer wieder auch Anstrebungen gibt, das voneinander zu trennen. Ich folge doch Jesus nach, ich brauche die Bibel nicht. Welchem Jesus folgen wir denn nach, wenn nicht dem Jesus der Bibel? Wir können unser Christsein nicht trennen von diesem Wort Gottes. Wir brauchen beides zusammen. Nochmal, Werner Wiersbe, der Bibellehrer, schlussfolgert hier deshalb richtig. Die Art, sagt er, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen, entspricht auch unserer Umgangsweise mit Gott. Die Art, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen, entspricht auch unserer Umgangsweise mit Gott. Da gibt es einen Zusammenhang. Wie ernst wir Gottes Wort nehmen, wie wir uns damit beschäftigen, zeigt oft sehr deutlich, was wir von Gott halten. Wie wir mit Gott leben. Wie eng unsere Beziehung zu diesem Gott ist. Und auf unser eigenes Leben angewandt heißt es, jeder Versuch, gottgefällig leben zu wollen, ohne sich an Gottes Wort zu halten, ist eigentlich immer zum Scheitern verurteilt. Ein Christsein ohne Gottes Wort funktioniert nicht. Ein Christsein ohne die Gedanken Gottes lebt am Wesentlichen vorbei. Gottes Worte möchten deshalb immer mehr in unserem Alltag Anwendung finden, möchten gelebt werden, so wie es auch hier der Fall war. Und das heißt konkret, wenn uns mal wieder Sorgen befallen, und es wird sicher mal wieder kommen, dann dürfen wir uns an 1. Petrus 5 erinnern. Schlag diese Verse auf. Alle eure Sorge werft auf ihn. Warum? Denn er sorgt für euch. Und dann dürfen wir genau das tun, was wir hier gelesen haben. Unsere Sorge Gott abgeben im Gebet und dann bitte auch dort belassen. Und nicht die Sorge wieder heimlich ausgraben und wieder weitergehen. Oder wenn wir niedergeschlagen sind, wenn uns die Puste mal wieder ausgeht, dann darf uns Matthäus 11, Vers 28 ein großer Trost sein. Lest diese Verse, wo es heißt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Was für eine wunderbare Einladung des Herrn Jesus, der wir gerne folgen dürfen. Unsere Last bei ihm abladen und er wird uns wieder neu beleben, neu aufrichten. Oder wenn uns die Freude auf den Himmel mal wieder verloren gegangen ist, und es soll passieren in unserem Alltag, dann möchte uns der erste Petrusbrief wieder auf die Sprünge helfen und zeigen, welch unvergängliches, unbeflecktes und unverwelkliches Erbe im Himmel auf uns wartet. Lest mal wieder das erste Kapitel im Petrusbrief und ihr werdet wieder ganz neu ausgerichtet auf den Himmel. Ihr wisst wieder, worauf es wirklich ankommt im Leben, weil das Vergängliche uns so oft wieder den Kopf verdrehen möchte. Das heißt zusammenfassend, allein die Bindung an Gottes gute Gebote, an Gottes gutes Wort und die konkrete Umsetzung der Bibelworte in meinem Leben, in den 24 Stunden des Alltags, nur das wird uns zu wahrer Lebensfreude, zu wahrer Fülle im Leben bringen. Und ich glaube, hier ist jeder von uns gleichermaßen herausgefordert, in der täglichen Bibellese immer wieder diese Brücken zu schlagen. Brücken zu schlagen zwischen diesem Wort und meinem Leben. Was hat es jetzt für mich zu bedeuten? Wie kann ich es für mich in Anspruch nehmen, damit ich nicht nur meine Portion Bibellese abgehakt habe, sondern dass es Auswirkungen hat in meinem Leben? Genau diese Einstellung entdecken wir nämlich, wenn wir diesen Psalm durchlesen. Es ist quasi sein großes Thema im Psalm 119, dass er alles dran setzen möchte, um das zu tun, was Gott gefällt. In Vers 9 zum Beispiel fasst er dieses Anliegen so schön zusammen. Wir kennen es auch aus Liedern, diesen bekannten Vers. Wie wird ein junger Mensch, und ich glaube, das gilt auch für ein bisschen ältere Leute, wie wird ein junger Mensch seinen Weg unsträflich gehen? Ganz einfach für den Psalmschreiber, indem er sich hält an dein Wort. Indem er tut, was hier geschrieben steht, was Gott sagt. Und da ist der Psalmschreiber auch völlig überzeugt, und damit kommen wir zum dritten Punkt, dass es keinen besseren Schutz vor Sünde gibt, als Gottes Wort, Gottes Gebote treu zu befolgen. Das war seine dritte Überzeugung, die ich hier entdecken konnte. Gott gehorchen führt mein Leben zum Sieg über Sünde. Gott gehorchen führt mein Leben zum Sieg über Sünde. Den Schlüsselvers dazu finden wir in Vers 11, wo er sagt, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, aus einem ganz bestimmten Grund, damit ich nicht gegen dich sündige. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Diese Gesinnung war eine Art Grundprinzip in seinem Leben, sodass er sich ständig die Frage gestellt hat, was kann ich tun, um ein gottgefälliges und sündenarmes Leben zu führen? Und er war sich bewusst, es führt kein Weg daran vorbei, dass ich mich immer wieder hier dran erquicke und hier dran aufhalte an Gottes Wort. Deshalb entschied er sich genau zu diesem Lebensstil, damit er nicht gegen Gott sündigt. Also beim Lesen dieses Psalms spürt man förmlich sein glasklares Gottesbild. Er wusste nämlich, mit welch heiligem Gott er es zu tun hat. Die Verse 117 bis 120 geben uns davon nochmal einen schönen Eindruck, wie er über Gott denkt. Stärke du mich, so ist mir geholfen, und ich werde deine Anweisungen beachten. Du wirst alle verwerfen, die von deinen Anweisungen abweichen, denn ihre Täuschung ist vergeblich. Wie Schlacken räumst du alle Gottlosen von der Erde hinweg. Darum liebe ich deine Zeugnisse. Mein Fleisch schaudert aus Furcht vor dir, und ich habe Ehrfurcht vor deinen Bestimmungen. Sünde war für ihn etwas furchtbar Schreckliches, weil er wusste, dass Gott ein Gott ist, der Sünde hasst, der Sünde verabscheut. Er wusste auch, dass sündiges Verhalten die Gottlosen eines Tages bestrafen wird. Es wird nicht ohne Folgen bleiben, das hat er hier ausführlich gerade beschrieben. Er kannte also seinen Gott als jemand, der nicht einfach ein Auge zudrückt, wenn Sünde passiert, der nicht fünf gerade sein lässt, wenn es mal nötig ist. Nein, gerade wird unser Weg nur dann, wenn ich Gottes Gebote, Gottes Wort befolge. So wie wir es vorher gesungen haben in diesem Lied, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Das ist auch hier aus diesem Psalm, aus Vers 105. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Das macht meinen Weg gerade und hell. Eine heilige Ehrfurcht finden wir also hier bei diesem Mann. Die hielt ihn davor ab, mit der Sünde leichtfertig umzugehen. Und daran erinnerte er seine Gedanken, sein Herz ständig. Das sagt er in Vers 80 so schön. Mein Herz soll sich redlich an deine Anweisungen halten. Und wieder kommt die gleiche Folge. Damit ich nicht zuschanden werde. Damit ich also nicht gegen dich sündige. Für ihn wäre der absolute Bankrott gewesen, wegen Sünde in Schande zu fallen. Das müssen wir uns mal wieder neu auf der Zunge zergehen lassen. Bankrott zu sein hieß für ihn nicht, Geld zu verlieren, Image zu verlieren. Nein, bankrott zu sein hieß für ihn, Gott zu beschmutzen, Gott in den Dreck zu ziehen, wegen seiner Sünde. So groß hat er von Gott gedacht. So heilig war dieser Gott in seinen Gedanken. So beeindruckt war er von Gottes Majestät, dass er ihn mit keiner Sünde beschmutzen wollte. Für ihn war Gott jemand, vor dem er sogar ehrfürchtig erzitterte, wie er in Vers 120 zum Ausdruck gebracht hat: Mein Fleisch erschaudert aus Furcht vor dir. Da ist eine heilige Ehrfurcht da, die ein Stück weit vor Gott immer wieder zu zittern beginnt. Nicht aus Angst vor einem schlimmen Gott, sondern weil ich weiß, dieser heilige Gott möchte keine Sünde in meinem Leben haben. Wir sehen, dem Namen Gottes wollte dieser Mann in allem Ehre machen. Mit seinem ganzen Leben, mit seiner ganzen Kraft, mit seiner ganzen Intention hat er sich da reingehängt, alle Bereiche seines Lebens Gott zur Verfügung zu stellen. Dieser Mann ist ein großes Vorbild für mich geworden beim Vorbereiten, beim Studieren dieses Psalms, weil man bei ihm eine ganz große Liebe zu Gottes Wort und zu Gott selber entdecken kann, die man unter Gläubigen heutzutage nicht mehr so oft findet. Auch mich hat es wieder ganz neu beschämt. Es hat mich traurig gemacht, dass diese Liebe zu Gottes Wort nicht in der Weise zu finden ist, wie dieser Psalmschreiber schreibt. Aber es hat mich auch herausgefordert, denn wenn der Psalmschreiber mit seinem begrenzten Wissen zur damaligen Zeit, mit den wenigen vorhandenen Hilfsmitteln, die er hatte, wenn er in der Lage war, ein gottgemäßes, gottgefälliges Leben zu führen, wie viel mehr sollten wir als Gläubige im Jahr 2019, die wir die ganze Bibel vor uns haben und die wir noch 2000 Jahre Kirchengeschichte hinter uns haben mit vielen Vorbildern, wie viel mehr sollten wir in der Lage sein, ein gottgefälliges Leben zu führen? Aber ich glaube, es scheitert meistens nicht am fehlenden Wissen. Es scheitert zuallermeist, zumindest ist es bei mir so, am mangelnden Gehorsam, am mangelnden Wollen und Umsetzen von dem, was wir eigentlich schon lange wissen und kennen. Der Puritaner Philip Henry hatte deshalb seinem Sohn Matthew Henry als Empfehlung mal gesagt, er solle doch jeden Morgen einen Vers aus Psalm 119 betrachten und so im Jahr zweimal durch diesen wunderbaren Psalm hindurchgehen. Denn, sagte er, das wird deine Liebe zu allen übrigen Schriften der Bibel entfachen. Denn alle Gnade wächst, wenn die Liebe zum Wort Gottes zunimmt. Und wie dieser Mann Gott und sein Wort liebte, ist absolut faszinierend. Dieser Matthew Henry, er beherzigte tatsächlich diesen Rat seines Vaters und er wurde später auch zu einem bekannten Verkündiger, Bibellehrer in England, hat einen Bibelkommentar geschrieben, der bis heute noch viel Anerkennung und Wertschätzung hat in der ganzen Welt. Die Liebe zum Wort Gottes, die war in seinem Herzen wirklich entfacht worden. Die war zu was ganz Besonderem angewachsen. Einfach deshalb, weil er sich so intensiv mit diesem Wort Gottes beschäftigt hat, weil er darin Gottes Willen gesucht hat für sein Leben. Die Liebe zu Christus, die soll auch unser Herz immer wieder neu entfachen, damit wir nicht für uns leben, sondern für den, der sein Leben für uns gegeben hat. Wir haben es vorher so schön gehört als Finale in diesem einen Lied. Das tat er für mich. Er hat es für uns gemacht. Und Paulus schreibt so schön in Galater 2, Vers 20, was auch unsere Vision sein soll. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selber, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich glaube, das ist der Schlüssel bis heute. Meine Liebe zu diesem großen Herrn, die sich ganz besonders darin offenbart, dass ich Gott von ganzem Herzen suche. So wie es auch das Motto dieses Psalmschreibers war, der in Vers 10 so schön sagt, von ganzem Herzen suche ich dich. Nicht nur ein bisschen, nicht nur mit halber Kraft, nein, von ganzem Herzen suche ich dich. Lass mich nicht abirren von deinen guten Geboten. Wie wäre es für uns, wenn wir diesen Ratschlag von Philip Henry ebenfalls beherzigen würden und jeden Tag über einen Vers aus diesem Psalm nachdenken, reflektieren würden? Wäre es nicht schön zu entdecken, wenn auch daraus für unser Leben eine ganz neue Liebe zu Gott und seinem Wort wächst? Amen. Ich bete noch. Herr Jesus, wir sind fasziniert von diesem Psalmschreiber und wie er mit deinem Wort umgeht, wie er es liebt, wie er es schätzt, wie er groß von dir denkt, wie er ein großes Gottesbild hat von einem guten Gott, der nicht nur gut ist in Sonnenzeiten, sondern auch in schwierigen Zeiten, der seine Not sogar als Lehrstunde erkennt, um zu wachsen, um zu reifen in der Beziehung mit dir. O Jesus, schenk auch mir, schenk uns immer wieder neu diese Liebe zu dir, zu deinem Wort. Entfach sie immer wieder neu, dass wir genauso begeistert sind von dem, was du zu sagen hast. Deine Worte sind gut. Du wirst unser Leben gelingen lassen. Du wirst uns zum Sieg über Sünde führen. Du wirst uns zu wahren Freude bringen, wie es sonst nichts auf der Welt tun kann. Hilf uns, Herr Jesus, dass wir uns das auch immer wieder bewusst machen, dass unser ganzes Glück bei dir zu finden ist und sonst nirgends auf dieser Welt. Danke für dein wunderbares Wort. Danke, Herr Jesus, dass du uns immer wieder neu an dich und an das Wesentliche erinnerst. Amen.